Es gibt in Hohenmölsen eine US-Airbase.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mike. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, dass du bei dem Anblick noch lächeln kannst. Das ist schön.
Ja, wieso? Ist doch, also für mich ist das eine der besten Stunden der Woche.
Echt?
Muss ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Na klar.
Okay, und du hast keine 35-Stunden-Woche, gell?
Ja, aber also ich meine, ich mag auch die Stunden, wo ich ganz entspannt irgendwo sitzen und mich mit einem Thema auseinandersetzen kann. Aber dadurch, dass ich sehr viel mich mit Themen und sehr wenig mit Menschen per se auseinandersetze, ist es umso schöner, dass ich eine Stunde exklusiv in der Woche habe, wo ich mich mit einem so interessanten Menschen wie dir auseinandersetzen kann.
Ach, da bin ich ja gleich 2 Zentimeter größer geworden. Ja,
herrlich. Es ist die Vorweihnachtszeit, weißt du, man muss ein bisschen...
Stimmt, ja, da lässt den Puderzucker nicht in der Schublade, finde ich gut. Wird ja lustig und demnächst auch mal wieder live zusammen, da freue ich mich besonders drauf.
Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt.
Bist du?
Ja, schon. Doch.
Ich auch. Also ich muss sagen, bin ich aufgeregter, als wenn man so auf die Wackenbühne geht. Weil es ist ungewohntes Terrain.
Das ist der Punkt. Und dann macht man es einmal und dann ist alles super und alles entspannt. Aber beim ersten Mal ist es immer so, funktioniert man in diesem Kontext?
Ja, am besten, am schlimmsten ist es, wenn das erste Mal scheiße läuft, ne? Also ich kann mich zum Beispiel, also mein allererster Gig, ne, das war eine komplette Katastrophe, ne? Also da war keiner der Anwesenden im Raum, wusste, dass es sowas wie Monitorsound oder so eigentlich gibt irgendwie. Das war völlig freihändig organisiert mit komplett unzulänglicher Technik und das war richtig, richtig kacke.
Aber vermutlich waren alle außer dir in diesem Raum besoffen und haben es überhaupt nicht mitgekriegt, dass es kacke war.
Das kann gut sein, ja. Nee, ich glaube, also Alkohol hätte da nicht gereicht, um nicht mitzukriegen, dass es nicht kacke ist. Aber vielleicht waren die aus irgendwelchen anderen Gründen unzurechnungsfähig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir zumindest nicht verprügelt worden. Aber für Applaus hat es nicht gereicht.
Das war noch Punk, ne? Also da ist ja, das doch nicht so.
Ja, aber es ist ja schon ein Fortschritt in dem Bandstadium, von Anwesenden zu sprechen, ne? Dass überhaupt Leute da sind, die einem Unmutsbekundungen entgegenhalten können. Wenn dann noch verbale Injurien dazukommen und fliegende Bierbecher, aber das waren wir noch nicht mal wert, dass da jemand sein Bier schmeißt.
Bier opfern dafür. Naja, Bier für Unmutsbekundung geopfert. Nee, aber ich finde das gut. Wir können heute ruhig mal ein bisschen über Musik sprechen. Ich habe nämlich auch so ein paar Musikthemen auf dem Zettel, die ich ganz interessant fände.
Aha, was hast du denn auf dem Zettel?
Naja, das werden wir doch heute in das Gespräch einfließen lassen. Ne? Also...
Ach so.
Starten wir einfach mit dem sehr wichtigen, also mir persönlich sehr wichtigen, jährlichen Feedback zur eigenen Musikhörgewohnheit von Spotify. Ja, dieses Spotify Wrapped. Weiß nicht, Mike, bist du eigentlich Spotify-Nutzer? Kriegst du sowas? Weißt du da Bescheid, was das ist?
Natürlich weiß ich, was das ist, weil unsere Band auch bei Spotify stattfindet. Also ich habe mich an diesem Spotify Wrapped Sharing Mania, da habe ich mich nicht beteiligt.
Doch, hast du. Du hast unsere Podcast-Empfehlungen geteilt.
Ach so, ja, da, von ja unseren, gut, stimmt.
Von unseren stimmt. Superfans.
Ich habe das jetzt auf die Band bezogen. Wir posten da lieber ein paar Plattenläden, wo es unsere Platte zu kaufen gibt. Da haben alle mehr davon.
An dieser Stelle vielen lieben Dank an die über 1000 Leute, für die dieser Podcast Top 1 Podcast von allen Podcasts ist. Ich bin da ein bisschen in der Statistik mal, habe mich da mal ein bisschen reingelesen.
Krasse Nummer, ne? Also das merkt man auch. Also auch Bands, die Spotify sehr skeptisch gegenüberstehen oder so. Also dieses Spotify Wrapped ist dann natürlich doch eine statistische Aufschlüsselung, die total interessant ist für Bands, ne? Und für Podcaster und andere Leute, die auf Spotify stattfinden. Das kann man irgendwie nicht abstreiten, ne? Ich habe das jetzt in der Podcast-Welt, dafür halte ich Spotify ganz interessant, ne? Weil dann natürlich auch die Podcaster entsprechend, wenn sie wollen, andere Möglichkeiten haben, das zu monetarisieren und nicht nur auf dem Einkommen von Spotify abhängig davon. Ne? Also das ist ja jetzt nicht das augenblickliche Ziel unseres Podcasts. Deshalb, aber für Bands ist Spotify scheiße, dabei bleibt es auch. Da wird sich auch so,
wird da viel schlimmer.
So toll nichts dran ändern.
Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt, dass Spotify ab nächstem Jahr, glaube ich, direkt ab nächstem Jahr für die meisten Künstler, also ich habe gelesen, das betrifft irgendwie 2/3 aller Streams, überhaupt nichts mehr ausschütten wird. So, das, wie war da die Maßgabe für die ersten 1000 Streams pro Song? Pro Jahr oder war das oder pro Monat?
Ich habe echt Besseres zu tun. Also es ist auch wirklich müßig bei irgendwelchen Label-Meetings und was weiß ich, da wird man auch 2 Stunden mit Spotify zugeschwallt und irgendwie, also in unserer Überlegung als Band spielt Spotify überhaupt keine Rolle. Weil, also, keine Ahnung, da schaut man als Band eher auf YouTube oder so, ne? Da hat man. Kann man leichter noch eine faire Einnahmequelle draus gestalten als bei Spotify.
Mehr,
ne?
Das ist, ja. Also ich glaube, bei YouTube ist es 10-mal mehr. Also um mal kurz über Zahlen zu reden, weil das ist nämlich tatsächlich etwas ganz schön Happiges und das finde ich auch unglaublich, dass es mittlerweile so ist, dass Spotify die Marktmacht hat, dass sie es einfach festlegen können. Es ist ab 2024 so, ich habe jetzt gerade noch mal hier nebenbei was aufgerufen, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Also, dass ab 1000 Streams Spotify überhaupt erst anfängt, die Einnahmen zu zählen. Die ersten 1000 Streams sind umsonst, das geht euch ja auch an. Ja? Also ihr verliert pro Song 1000 Streams sozusagen. Also ich meine, das sind Zahlen, ja. Was sind 1000 Streams? Das sind irgendwie 3,39 €. Und zwar auch nur, wenn jeder...
Streams ist nix.
Auch nur, wenn jeder Song mindestens 30 Sekunden abgespielt wird. So, und das ist natürlich heavy, weil das bedeutet, dass kein Künstler, der einen Song veröffentlicht, der unter 1000 Streams im Jahr quasi sammelt, dass der in Zukunft umsonst für die Plattform arbeitet. Ja. Also wie wir als Podcaster, die ja auch gar keinen Cent dafür sehen, was ich auch heftig finde, wenn man überlegt, dass in der heutigen Zeit ja alles über Playtime oder Watchtime im Endeffekt berechnet wird. Und man mit so einem Podcast ja super krasse Zeiten einfach generiert, wie Leute auf so einer Plattform verweilen.
Das stimmt, ja.
Dass das einfach gar nichts bringt. Ja. Und auf YouTube ist das der Winning Move mit so langen Videos. Da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Aber auch YouTube versucht uns ja jetzt alle so in diese Short-Video-Region zu pushen, wo niemand mehr irgendwas an Geld groß verdient. Die Plattformen sind mittlerweile so mächtig, und haben uns als User so in der Tasche, dass sie jetzt sukzessive anfangen können, den Leuten, die den eigentlichen Content, die eigentliche Kunst dafür kreieren, einfach gar nichts mehr dafür zu zahlen, weil die Leute sind ja sowieso da. Und wenn du als Künstler stattfinden willst, musst du dort sein. Tja, und wenn du das... Wenn du das brauchst, dann kannst du ja selber entscheiden.
Es ist total interessant, weil es entwickelt sich von der Exklusivität her und von der Vorgabe, wie Medien konsumiert werden, entwickelt sich schon immer weiter in eine Situation wie vor Gutenberg. Ne? Da meine ich nicht unseren Verteidigungsminister, sondern den Buchdruck mit beweglichen Lettern, der da ja natürlich eine Revolution gestartet hat. Ne? Und irgendwie diese unendlichen Möglichkeiten des Internets und der Digitalisierung, die führen nicht irgendwie zu einer Liberalisierung oder zu einer Befreiung irgendwie des Kulturschaffenden, sondern eigentlich eher zu einer Einengung, Einhegung und Lenkung.
Ja.
Das ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
Also ich würde behaupten, das habe ich, während ich auf YouTube bin, einfach so live miterlebt, wie sich das Feld sozusagen verändert hat. Als ich da drauf gekommen bin, war es mit den Algorithmen ja noch nicht so weit, dass die einem wirklich gesagt haben, was man jetzt schauen soll oder schauen muss. Mittlerweile ist es...
Also man konnte mit gesundem Menschenverstand einschätzen, okay, das ist jetzt scheiße, was ich mache, oder das könnte was bringen, ne?
Nö, du konntest halt selber für dich irgendwie was finden, das so außerhalb deines eigenen Nutzerverhaltens war. Die Sachen, die du abonniert hast, die sind ja ausgespielt worden. Und mittlerweile ist es ja so, YouTube sagt dir einfach, das guckst du jetzt. Fertig. Also egal, ob du was abonniert hast oder nicht, das spielt ja einfach Sachen rein, wo es sagt, hier, wir glauben, wir wissen besser als du, was du willst. Im Endeffekt. Und das ist nicht nur gruselig, sondern auch super unangenehm. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass du als Creator, also klar, es ist schon wichtig, dass du da ein paar hunderttausend Subs hast, ja. Aber es ist eigentlich bums egal, ob du jetzt 500.000 hast oder 100.000, weil die Videos nur noch nach Algorithmus und der erwarteten Nutzerzugriffszahl verteilt werden. Ja, also ich merke das auf meinem Hauptkanal oder zumindest sagen wir mal auf meinem Zweitkanal. Auf meinem Zweitkanal mache ich jetzt nicht vergleichbar hohe Zahlen, aber verhältnismäßig viel zu gute Aufrufe für die Menge an Abonnenten, die ich da habe. Ja, nur weil der Content quasi auf den Algorithmus angepasst ist. Das ist eigentlich total übel. Ja, weil das natürlich dazu führt, dass jeder Content so kreiert, dass er auf dieser Plattform funktioniert. Und das siehst du ja auch auf Spotify. Musik wird ja nicht mehr produziert als Werk, sag ich mal. Sondern als etwas, das ja für die Plattform angepasst ist. Es gibt also die wenigsten, ich meine, ihr gehört da noch dazu, aber die wenigsten denken doch noch in Alben, ja. Also die denken ja in zumindest in EPs oder in welche Single-Auskopplung macht
Wahnsinn. Ja, natürlich,
dann,
klar.
Und dann werden die nochmal zu EPs zusammengepackt, weil dann wird es ja gesamt für diese EP gerechnet und dann packen sie die EPs einfach in Alben zusammen oder so eine Scheiße. Also da gibt es ja alle möglichen Spielweisen und das ist ja super schockierend eigentlich, dass mittlerweile der Markt tatsächlich der Kunst vorgibt, wie sie zu sein hat. Und ich habe das Gefühl, irgendwie so Anfang der 2000er war es noch anders, als so das Internet noch so ein freier Ort war, wo noch niemand so richtig die Regeln verstanden hat und einfach alles irgendwie vor sich hin eskaliert ist.
Ja, natürlich, klar. Vor allem haben auch die Leute, die damit Geld verdienen, das hatten das noch nicht so richtig verstanden. Ne? Beziehungsweise schaufelte sich da so viel Geld von selber rein, dass man da noch gar nicht so sehr an diesen Effizienzschrauben drehen musste. Das ist klar, aber mittlerweile sind diese damaligen Start-up-Firmen und Anarchisten, die sind jetzt natürlich auch in Aktienkonzernen verfasst, ne, und unter Companies von irgendwelchen ganz großen Playern wie Meta und Co. Tja, da ist dann Shareholder Value angesagt, ne, das ist klar.
Also Aktienentwicklung von Meta war jetzt wieder ganz gut. Bin ja auch Aktionär so, ne? Und dann siehst du dann so von der anderen Seite in diese Welt rein und denkst dir, ja, scheiße, leider funktioniert die Welt so, ne? Und dann guckst du dir dann den Aktienkurs an und wie der zustande kommt.
Ist völlig richtig. Also, was da manche Leute mit einer reinen News-Meldung am Aktienmarkt für Geld verdienen, da muss dein Vater einen Haufen Tische für verkaufen, ne? Oder Fenster.
Das ist meine Anlagestrategie. Immer wenn es irgendeinen Shitstorm zu einer Firma gibt, kaufe ich Aktien.
Das ist nicht das Schlechteste.
Bei Adidas habe ich das gemacht, als Kanye West raus ist, habe ich gesagt, na ey, das kann jetzt nur noch bergauf gehen. Der Aktienkurs ist komplett abgerutscht. Sehr gute Idee.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hoffentlich lebst du so weiter, als ob nichts passiert ist und bist Kanye West.
Wir bleiben bei dem Musikthema, ich mag das. Es gibt einfach so Leute, da weiß man nicht, ob man die überhaupt noch... Also für mich ist klar, so einen Typen könnte ich überhaupt nicht konsumieren, aber es gibt nach wie vor Leute, die seine Musik weiterhin hören, unironisch.
Ich höre bestimmt den ganzen Tag irgendwelche Mucke von dem und mir ist es überhaupt nicht bewusst, also ganz im Ernst.
Echt?
Das ist so ein komplettes Nicht-Thema für mich, der Typ. Also ich habe keine Ahnung, das ist für mich irgendwie alles so Fahrstuhl-Hip-Hop ist das. Das eckt nicht an, das säuselt so hin, das ist irgendwie, vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, das ist eine Schuhmarke, der Typ. Dann habe ich mitgekriegt, dass der eigentlich Musik macht. Also ja, genauso irgend so eine Hip-Hop-Trulla musste ich mich auch erstmal aufklären lassen. Ich dachte, die hat irgendwie ein Softdrink-Startup oder so, dabei ist das ja ursprünglich eine Musikerin, die nur Brause verkauft. Ja, also da will ich mich jetzt nicht in meiner altersbedingten Ignoranz irgendwie sonnen und das als cool hinstellen, aber das, glaube ich, das künstlerische Schaffen ist da oft echt nur noch so Beiwerk. Nee, aber auch bei riesengroßen Leuten, ne, wie Herr West oder so, ich meine, der hat ja unbestritten in der Musikindustrie viel Geld gemacht und Riesenerfolge gehabt, ne, um Gottes Willen. Das war jetzt ein bisschen geflunkert vorhin, den verfolgt man schon ein bisschen länger. War das nicht auch der Heini, der für die Präsidentschaftswahl angetreten war? Oder war
ja,
das?
Ja. Nee, das war der.
Aber ist das nicht schlimm? Also mir geht es so, dir bestimmt, ich weiß haargenau, wie diese Mucke klingt. Und trotzdem kenne ich nicht einen einzigen Song.
Weil du weißt, wie diese Mucke klingt.
Wahrscheinlich, aber das ist dann wahrscheinlich so dieser Draufblick, wie jemand völlig Unbelecktes sich Heavy Metal vorstellt. Die wissen ja auch, wie sich das anhört. Aber ob das nun Cradle of Filth oder Misfits ist oder irgendwas am anderen Ende der Fahnenstange, das spielt für die da irgendwie auch keine Rolle beim Sound. Ne? Das ist ja klar.
Also ich glaube, was mir bei dieser Form von Musik halt nicht gefällt, ist, dass es so, es ist mir nie aggressiv genug. Also textlich schon, aber es ist so, es float so und es ist so ruhig und ausgeglichen irgendwie. Also ich, ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich was gegen Rap habe, aber deswegen bin ich auch nicht so ein 90er Hip-Hop-Fan. Das ist mir alles zu entspannt. Ich brauche dann schon irgendwie so auf die Fresse. So seit es dann so diesen Battle-Rap, diese Battle-Rap-Entwicklung in den 2000ern gab, das war dann schon eher so mein Drehstuhl, aber es ist trotzdem keine Musik, die ich jetzt so, wo ich Connoisseur wäre, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich auch die Spotifyisierung der Musik, ne? Ich meine, guck dir mal was an, was aus Deutschrap geworden ist oder so, ne? Das plätschert auf Spotify so durch. Also wahrscheinlich verdienen die mehr Geld mit Leuten, die vor der Mucke eingeschlafen sind bei Apache und Co., als mit Leuten, die da aktiv die Musik hören. Ne? Das ist ja wirklich nur so nebenbei geplatt. Das klingt wie ein komplettes MDR-Radioprogramm. Das ist einfach nur so ein Lullen mit nicht wehtunenden Sachen, dass du nebenbei hörst und dich das gar nicht in der Aufmerksamkeit irgendwie aufschreckt.
Vor allen Dingen, irgendwie ist dir das schon mal aufgefallen? Die haben alle so diesen, was ist das, Afro-Trap-Beat? Dum, 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 dum. Alle. Es klingt alles gleich. So,
gut, das kann natürlich sein, dass das in der Logic Sound Library irgendwie relativ weit vorne ist. Und dann hat man manchmal so Phänomene, dass bestimmte Beats, die da in irgendwelchen Recording-Programmen oder so mitgeliefert werden, in irgendwelchen Plugins, da öfter mal auftauchen. Das, wenn man sich im Studio ein bisschen betut, muss man da ab und zu mal schmunzeln und sagen, ja, guck mal hier, der ist auch über den Sound gestolpert.
Ja,
es ist wirklich so. Aber da sind wir jetzt als Band, die auch immer mal elektronische Elemente hat, auch nicht befreit davon, ne, um Gottes Willen. Aber ich sag nur, da muss man manchmal ein bisschen lächeln. So.
Ja, vor allen Dingen, wenn das alles ist, was den Song so ausmacht und du denkst, wenn du jetzt mehr als 5 Minuten gebraucht hast, um diesen Song zu schreiben, hast du irgendwas falsch gemacht, ne? Das ist so.
Ich weiß nicht. Also gerade die Songs, die anhören, wie sie nach 5 Minuten, da stecken manchmal Monate Arbeit drin. Also Songs sind manchmal echt Bastarde. Das kannst du nicht einschätzen. Grand
Deut hat unter 20 Minuten gedauert.
Den aufzunehmen. Hm. Oder den zu schreiben.
Ja,
manchmal ist das auch so, aber wie gesagt, das ist ja auch in der Zeit, da stelle ich mir oft vor, also damals eine Gitarre zur Hand zu nehmen und jedes Riff, was du spielst, ist noch nie da.
Das ist neu, ja, genau, stimmt. Das ist sehr schlecht.
Muss unglaublich, unglaublich spannend gewesen sein, ne? Auf jeden Fall. Heute habe ich so ein bisschen zu kämpfen, gerade beim Gitarre-Riffing und so, dass so dieses Riff gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, sondern dass er nur noch so eine Computerrechenaufgabe ist, ne, aus möglichst rhythmisch vertrackt irgendwie, was auch eine Ultraleistung ist, das dann irgendwie live zu spielen oder so, aber dieses geile Riff an sich, ne, dieses hier Niklas Englin, Kumpel von mir, von der Halo Effect, der Klampfer war bei In Flames, der hat immer diesen Spruch, obey the riff. Und das ist mir so ein bisschen die Grundlage des Rock, ne? Das Riff, also egal, Riff kann ja auch ein Drumbeat sein oder so, halt einfach ein geiles Motiv. Mhm. Und das ist mir zugunsten vertrackter Rhythmik oder nur noch Rhythmik irgendwie komplett flöten gegangen, ne? Also solche Drumfills, wie so Phil Collins erfunden hat oder Gitarrenleads, wie sie Slash gedudelt hat und jeder Gitarrenschüler kann, hört man nur noch ganz selten, dass sowas mal neu auftaucht. Ne?
Ja, aber da steckt ja dann auch sehr viel Kreativität drin, die du da aufbringen musst. Also vielleicht ist das halt einfach eine höherklassige Leistung, als zu sagen, wir müssen jetzt ein Gesamtkonzept irgendwie bauen, das funktioniert.
Ja, wahrscheinlich. Ist vielleicht eine musikalische Entwicklung, für die ich dann auch schon langsam zu alt bin. Ne? Aber diese kompletten Computersongs, also auch was Rockmusik angeht, holen mich dann irgendwie nicht so sehr ab, weil dann oft dieses Riff nicht im Hintergrund ist, ne? Und manchmal dann noch nicht mal der Text oder irgendwie.
Aber es ist ein spannender Punkt. Ja. Ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, woran es liegen könnte, aber das wäre jetzt für mich eine Erklärung tatsächlich. Also ich habe genau im Ohr, wie du, also was du jetzt genau angesprochen hast. Ich glaube, dass das ist auch der Punkt, wo ich immer sage, deswegen gefallen mir. Also ich frag mich immer, gefallen mir neue Alben von Bands, die ich sehr, sehr lange höre, deswegen nicht, weil sie neu sind oder sind die irgendwie anders? Aber ich kann es nicht richtig fassen, was anders ist. So beispielsweise das letzte Blind Guardian Album, ich komme da überhaupt nicht dran. Gar nicht. Und ne, ich beispielsweise, das ist mir jetzt auch durch das Spotify-Rap aufgefallen, ich höre zum Trainieren, da bin ich vermutlich der einzige Mensch, der das macht, A Night at the Opera. Das ist mein Trainingsalbum. So. Jedes Mal, wenn ich trainieren bin. Von Anfang bis zum Ende, dann noch so ein, zwei Songs hinten ran, weil es nicht ganz reicht von der Länge. Und für mich ist das so vom Rhythmus, ne? Also das ist ja auch immer so auf und ab und auf und ab. Und da hast du halt immer so diese Momente, wo du dann schön Muskelarbeit machen kannst. Und dann hast du wieder die Momente, wo du durchatmest und du bist einfach drin. Aber klar, das ist so ein Album, das höre ich halt schon seit ich jung bin, immer so. Ne? Also da muss ich nicht mehr zuhören, um zu wissen, was passiert. Aber das war ja auch komplex. Also es ist ja auch nicht so, dass du bei A Night at the Opera irgendwie so ein Riff-getriebenes...
Ich glaube, die Night at the Opera würde das heute irgendwie rauskommen, würde dich nicht so abholen, weil damals waren bei dir ganz andere Kanäle in deiner musikalischen Entwicklung und Rezeption geöffnet, als es heute vielleicht ist. Aber ich bin ja alt genug. Ich habe auch schon mitgekriegt, wie damals neue Alben zu Klassikern geworden sind. Ja. Ne? Also ich kann mich erinnern, als ich For Victory von Bolthrower, die neue Bolthrower-Platte, ne, nach The Fourth Crusade, was sollte da noch kommen? Das war das absolute Überalbum. Und dann kam For Victory, war dann erstmal irgendwie, und jetzt ist es der totale Klassiker, für mich das beste Bolthrower-Album. Das hat sich aber also über die Jahre entwickelt. Oder bei In Flames ist genauso eine Band. Jester's Race war damals für mich ein neues Album, ne? Das habe ich irgendwie gehört und dann kamen nach und nach neue Alben, wo sie sich auch musikalisch total verändert haben auch und man da wirklich seine Schwierigkeiten hatte und jetzt im Rückblick 20 Jahre später manchen Alben gegenüber sind das dann schon trotzdem Klassiker geworden, ne? Sind die Klassiker geworden dadurch, durch das, was sie danach gemacht haben? Oder sind das Klassiker, weil das Album an sich so gut war? Mhm. Aber damals, dem habe ich da auch gespaltene Gefühle dem gegenüber gehabt. Ne? Also das funktioniert nur im Kontext. Es funktioniert nur im Kontext und deshalb tue ich mir immer schwer, neue Alben irgendwie zu bewerten, weil ich halt diesen darauffolgenden Kontext noch nicht habe. Ne? Das ist immer, also das habe ich über die Jahrzehnte dann als Musikfan schon irgendwie mitbekommen. Ist schwierig. Natürlich ist es kein Problem, ein Scheißalbum sofort als ein Scheißalbum zu identifizieren. Ne? Also solche Fälle gibt es natürlich auch, wo du weißt, das wird nichts mit uns beiden. Ne? Also klar, bei manchen Alben bin ich mir da immer nicht so ganz sicher. Ne? Also oder gerade Bands, die was Bahnbrechendes oder was völlig anderes zu ihrer Zeit gemacht haben und ihrer Zeit vielleicht auch voraus waren. Ne? Und du bist dann erst in der Zeit, in der die Band schon war. Odium von Morgoth ist zum Beispiel so ein Ding, ein Album, was auf einmal fast ein bisschen wie Ministry klang, obwohl man ein Death-Metal-Album erwartet hat oder Renewal von Creator oder die anderen Alben, wo sie so in die Gothic-Richtung schielen. Wir hatten heute total abgefeiert, die Alben, als innovativ und so weiter, aber nur in dem Kontext, dass sie heute wieder geilen, normalen Thrash-Metal spielen und die eigentlich die Farbtupfer in ihrer Diskografie sind. Aber damals hat jeder über die Alben gekotzt. Muss man immer im Kontext sehen. Und ich bin da natürlich auch in meiner Metal-Welt gefangen. Ich kann da jetzt nicht hier gar nicht... Ach ja, bei einem Album zum Beispiel, was im Mainstream ist, ich glaube, das Ray of Light von Madonna, das Album. Das Album kam damals neu raus, hat mich echt geflasht, ne? War für Madonna-Verhältnisse stellenweise sehr, 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 sehr poppig, ne? Obwohl sie ja immer ihre Pop-Singles gehabt hat, aber dazwischen auch immer anderes Zeug gemacht hat. Und das ist ein unbestrittener Klassiker geworden. Aber das war ein Album, da wusste ich damals schon, ey, ist ein geiles Album, aber hat es das Zeug zum Klassiker, weiß ich nicht. Da merkt man auch erstmal, wie alt man geworden ist, weil man manchen Alben gegenüber schon noch dieses Gefühl hat, okay, das ist was Neueres in der Diskografie und dann überlegt man mal, nee, das ist ja auch schon 20 Jahre her. Ne? Ist schon interessant bei Musik und das kommt auch immer ein bisschen aufs Album drauf an. Und es gibt Alben, die altern gut und die reifen sozusagen erst. Ne? Gibt Alben, die altern gut, die waren damals schon gut und kann man heute noch konsumieren. Und dann gibt es Sachen, die hört man und denkt, Alter, also was ich damals gehört habe oder gefunden habe, das kann ich heute gar nicht mehr finden. Also das sind so verschiedene Einstellungen Musikalben gegenüber und da sind wir wieder beim Punkt, ne? Da rede ich dann halt wirklich von Alben und nicht von Singles oder einzelnen Songs oder EPs oder ein Stream, der in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, ne?
Ja, ist so, diese Einzel-Releases werden halt so beliebig und verschwinden dann auch wieder.
Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, Einzel-Releases, ich mache nicht den Leuten Vorwurf, die auf Spotify und so weiter Musik anchecken und Musik entdecken wollen, ne? Um Gottes Willen, das mache ich auch und das ist auch okay. Die Bands, die ich mir damals stundenlang in der Müller-Drogerie an der Abhörstation angehört habe, haben dafür auch kein Geld gekriegt. Das ist okay. Ich mache Leuten Vorwurf, die Fan von einer Band sind und die Band nicht in Albumlänge oder so physisch konsumieren. Mhm. Das finde ich bedauerlich. Aber um Musik zu entdecken, Musik anzuchecken oder so, finde ich das okay. Ne? Also hätte ich... Ja, nee, damals da, auch du, gemacht, das ist, so wie ich es heute mache.
Da, aber ja. Auf der anderen Seite anchecken, mhm. du hast da ja auch die Alben angecheckt und nicht nur einzelne Songs. So, du hast ja das Album genommen, hast das in seiner Gesamtheit optisch, haptisch, mit Textbooklet und so gehabt, hast es da aufgemacht.
Ja, reingelegt. Stimmt, aber damals hat bei der Band schon auch eine Überlegung gespielt, okay. Das Cover muss geil aussehen, damit er es aus dem Regal nimmt. Klar. Und der erste Song muss geil sein, damit er da dran bleibt. Ne? Wenn der erste Song scheiße war, habe ich mir den zweiten nicht angehört. Ne?
Nicht?
Also es war schon so ein bisschen Single-Denken. Nö, also so viel Zeit hatte ich da natürlich nicht. Ne? Alben auf eine Länge eine Chance geben oder so. Ich glaube, da denkst du noch ein bisschen eher zu sehr vom Musikjournalistischen her und gar nicht so sehr durch die Fanbrille. Du hast ja wirklich früh angefangen, Musik auch bewertend zu hören, ne? Und auch als zur Bewertung zu bekommen.
Du, ich glaube, es war umgedreht. Ich glaube, ich habe Musik immer schon, ich habe das immer als Gesamtkunstwerk gesehen, so ein Album. Für mich war es immer sehr wichtig, was will mir der Künstler sagen, was ist die Message von diesem Album oder die Geschichte oder das Feeling, was dieses Album vermitteln soll. Und dazu gehört natürlich auch Coverkunst, dazu gehört auch Text. Und da habe ich mich dann dahingestellt und da habe ich dann so ein Album wirklich literally durchgehört. Und habe dann wirklich, ich habe sehr viel Zeit in Halle im damaligen Saturn verbracht. Also wirklich, also auch, wo man sich dann noch so gedacht hat, dass das die Mitarbeiter akzeptiert haben, dass du damit so einem Stapel von 10 CDs hingegangen bist und einfach einmal die Woche gefühlt, so oft war es nicht, aber da standst.
Hast du im Endeffekt dort auch was gekauft?
Ich habe immer was mitgenommen.
Dann ist es ja okay. Ja, ja.
Ich habe immer was mitgenommen, aber es war schon sehr viel Zeit zu Mitnahme-Ratio, muss man sagen. So Sachen wie, weiß ich nicht, Amon Amarth oder so, ne? Die habe ich deswegen damals entdeckt, bevor die so in diesen Hype reingekommen sind, weil mir die Cover einfach gefallen haben, ne? Die waren also heroisch mit Wikinger und so. Klar, das war halt ein Kiddie damals, so mit 13, 14, so fand ich halt
Stehst
cool.
Stehst du auf Hörnerhelme?
Nee, also das war halt ganz gut, ne? Und dann kam, Twilight of the Thunder God raus, ne, und da hatten die ja irgendwie, also für mich war das der Peak und da musste ich mir natürlich auch den Rest der Diskografie noch zulegen, so One Cent from the Golden Hall, auch wenn das alles noch sehr ruppig war damals, nee, und hab viele Sachen einfach auch deswegen entdeckt, weil ich denen eine Chance gegeben habe und für mich ist das beste Beispiel Cradle of Filth, die ich jahrelang immer wieder mir in solchen Läden reingezogen habe und immer wieder wusste, ich mag die Musik, ich mag die Themen, ich mag die Kunst, ich hasse diesen Gesang, ich kann es nicht ertragen. Und ich habe so lange reingehört, bis ich dann irgendwann bereit war. So wirklich, das wäre ansonsten nicht möglich gewesen, ohne jahrelange Vorbereitung.
Ich hab übrigens am Wochenende jemanden kennengelernt, der hat... ich glaube, zu seiner Studentenzeit gegenüber von dem in Ipswich, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, gewohnt, wo Cradle of Filth ihre Bude auch hatten. Und da man hat von wüsten Studentenpartys zusammen mit den Jungs immer berichtet. War ganz lustig, so ein Trip da irgendwie zurück in die Zeit.
Wo warst du denn am Wochenende, dass du da...
Ich war am Wochenende zur Verleihung des Preises... der Kulturriese an das Gaswerk in Weimar. Das ist so ein soziokultureller Preis, der da verliehen wird.
An das Gaswerk?
Eigentlich bin, eigentlich bin ich da hingekommen, weil da war Puppentheater angesagt. Also das musst du dir vorstellen, Gaswerk, so ein altes Industriegelände, wo wirklich so freie Künstler arbeiten, so Theater und Experimentierbühnen, Ausstellungen und so weiter stattfinden. Eine sehr, sehr coole Sache. Und dort war ein Puppentheater irgendwie angesagt für den Tag. Und da sind wir mit den Kids hin. Und das war so ein bisschen eine krude Mischung. Also da war so die Erfindung des Nikolausfestes als Puppentheater. Ne, ist ein, im soziokulturellen Bereich ist das die Handpuppe dann nicht Herr Fuchs, sondern Frau Fuchs natürlich. Ne? Nur so als Bemerkung, um die, das einordnen zu können.
Ja.
Und Puppentheater war super geil gemacht. Dann stellt einer der Puppenspieler dann noch per Ausdruckstanz einen Schneesturm dar mit einem weißen Bettlaken im Puppentheater. War super geil, super geil. War ein killer, killer Schneesturm von dem Typen. Und Kinder waren total begeistert, musste das wie so eine Studiobühne mit so Rängen vorstellen, ne, wo so, was weiß ich, 50 Leute mit ihren Kindern irgendwie sitzen. Und dann switchte das in die Verleihung des Preises der für Soziokultur, der Kulturriese, und der Oberbürgermeister hielt eine Ansprache und die Kulturdezernentin, und es wurde auf einmal so komplett Förderkulturpolitik so, und die und saßen dort aber so gefühlt 30 zwischen 3- und 6-jährige Kinder. Und das war dann natürlich nach 2 Minuten so der Oberbürgermeister und dann irgend noch so ein anderer Heini von irgendeinem soziokulturellen Projekt oder was, da hielt da seine Laudatio oder irgendwie, und du hast nur so, Mama, mir ist langweilig, und die ganze Zeit quäkt das so dazwischen. Wie soll ich sagen, eine groteske Umgebung irgendwie, aber sehr, sehr cool, also waren alle Leute irgendwie gut. Natürlich hat dieses ganze Soziokulturelle, hat auch immer so ein bisschen den Anstrich, man sieht immer diese ganzen, da rennen natürlich auch Leute rum, die so ein bisschen gealtert sind schon, ne, irgendwann mal von der Kunstfreiheit geträumt haben und jetzt komplett in der Kulturförderung drinstecken. So, das hat auch immer so was Selbstbezogenes. Aber trotzdem finden da total coole Projekte statt. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Und das war auch alles für lau. Und werden da auch, was ich richtig cool finde, nicht nur Leute erreicht, die sich da die Kulturbommel anheften, sondern das spielt wirklich in allen Schichten Weimars eine Rolle. Das Publikumsmischung hat da gestimmt. Also war ein cooler Nachmittag mit einigen grotesken Momenten, so ein bisschen, ne, wie ich sie gerade geschildert habe. Aber hat Spaß gemacht. Draußen gab es dann noch eine riesen Schneeballschlacht zwischen den Kindern und mir, weil natürlich von den ganzen Erwachsenen, die hingen irgendwie alle am Kaffeepott und beim Kulturbrunch und haben da sich kostenlos verköstigen lassen, aber irgendwie hat sich da kein Schwein um die Kids gekümmert, mit dem mal eine Schneeballschlacht zu machen. Naja, fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen, wenn Kinder unsere Zukunft sein sollen, aber von
müssen sie den Kampf lernen, ja, das ist.
Aber diese, ja, wollte ich gerade sagen, diese Sonntagsreden, die hat dann niemand vom Buffet weggebracht, raus zu den Kids, die spielen wollten, ne? Das fand ich dann auch ein bisschen bedauerlich, naja.
Ja, ich hatte tatsächlich am Wochenende auch eine kulturelle Erfahrung mit Kindern. War nämlich bei der Premiere der kleinen Meerjungfrau als Musical in Arnstadt. Und das war auch sehr interessant, weil das natürlich, ne, Musical für Kinder, entsprechend auch ein gewisser Mitmacheffekt dabei war. Und da waren so viele smarte und witzige Kommentare von den Kindern im Publikum. Ne, wenn jetzt eine Figur auf der Bühne irgendwo hin ist und die andere Figur sucht die, ne, komplett das Denunziantentum im Zuschauerraum, ja, da hinten, oder die war bei den Menschen. Also das ist auf jeden Fall sehr am Start gewesen. Oder auch so, dass der Kuss mit dem Prinzen sich anbahnt, ne, das wurde dann schon verwehrt von den Kindern. Nee, küsst die nicht oder küsst den nicht oder so. Oder, oh nee, jetzt singt der Prinz. Also, mit ganz kleinen Kindern, es war sehr, sehr unterhaltsam.
Okay, hast du noch einen kleinen Winterbummel gemacht da? Weil direkt in der Stadt gibt es ein, zwei Eckchen, die eigentlich auch ganz schön sind.
Arnstadt ist ganz süß, aber wir waren den Tag davor in Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Was natürlich ein extremes Gedränge war, meine Güte. Meine Güte, aber am Wochenende, klar, was erwartet man? Und auch ganz interessant, auch ein Thema, über das ich heute noch mit dir sprechen wollte, Mike, tatsächlich.
Die GEMA-Gebühren auf Weihnachtsmärkten.
Richtig, es war halt einfach still.
Es war still, haben die da mitgemacht bei dem Streik? Hat das eine Rolle gespielt?
Das ist scheiße.
Hat man mitgekriegt, dass es komisch ist?
Das ist komplett scheiße. Also es ist dann nur noch ein sich drängeln von einem Glühweinstand zum nächsten Bratwurststand. Und das, also die Festlichkeit ist damit dahin, muss man wirklich sagen. So. Und, und der Berechnungsschlüssel oder die Berechnungsgrundlage für sowas ist halt auch, also es ist sehr, sehr schwierig. Schließlich hast du ja, es geht ja darum, welche Fläche beschallst du?
Ja, es ging, aber berechnet wird die Gesamtfläche des Marktes, ne? Und nicht die Fläche, die beschallt wird, oder?
Nee, es wird die Fläche berechnet, die beschallt wird.
Ah, okay, ich habe das anders verstanden, weil es war, glaube ich, vom Erfurter Weihnachtsmarkt jemand, der gab da ein Interview, der hatte endlich mal über Zahlen geredet. Ich glaube, der meinte, 2019 oder nicht so lange her haben sie 7.000 Euro bezahlt und jetzt ist man bei 50.000 Euro ungefähr GEMA für die Veranstaltung. Und ich hatte so verstanden, dass es nicht um die beschallte Fläche geht, sondern GEMA die komplette Marktfläche zugrunde legt.
Ja, das ist ja der Punkt. Also die gehen davon aus, dass die komplette Marktfläche beschallt wird.
Ach so, genau.
Ja, genau. Das ist ja der Trugschluss. Also du kannst ja nicht sagen, wir lassen hier Musik laufen und dann wird der komplette, oder wenn du jetzt so, weiß ich nicht, Richtung Leipzig jetzt guckst, ja, die gesamte Innenstadt, weil sich das ja dann so lang zieht, beispielsweise durch die verschiedenen Straßen. Wie willst denn du das bitte bezahlen, wenn du es auf der Grundlage berechnest? 50.000 Euro GEMA-Gebühr dafür, dass ein Radio dudelt auf einem Weihnachtsmarkt. Die sind doch nicht ganz glatt. Also ich meine, das ist ja, also auf Festivals, wo du die Künstler bezahlst, dann auch nochmal GEMA zu bezahlen, ist ja auch schon verbrecherisch, meines Erachtens. Aber also das kann ich überhaupt nicht. Wieso? Die werden doch dafür bezahlt, dass sie da sind. Also bezahle ich sie doppelt dafür, dass sie ihre Songs spielen? Hä? Bitte. Bitte. Und dann noch KSK obendrauf. Dreimal. Also ich bezahle die Künstler dreimal dafür, dass sie da sind.
Was hat jetzt das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr damit zu tun? Nee, na gut, klar. Aber die Künstlersozialkasse ist schon für viele Leute eine gute Sache. Ne? Also vor allem auch für Musikmillionäre, die sich ihre private Krankenversicherung dort aufstocken lassen können. Aber nee, jetzt ganz im Ernst gemeint. Klar, also bei der GEMA gibt es viel Verbesserungspotenzial. Das ist schon richtig. Und vor allem ist es diese mangelnde Konkurrenzsituation an Auswertungsgesellschaften, die das ist natürlich historisch gewachsen. Ich glaube, kartellrechtlich würde jetzt sowas nicht möglich sein. Also würden sich zwei oder drei Auswertungsgesellschaften zusammenschließen wollen, um so eine Marktmacht wie die GEMA zu entwickeln, hätte ich meine Zweifel, dass das genehmigt wird von der Netzagentur oder von wem auch immer. Ne? Aber klar, also ich sehe natürlich als relativ erfolgreicher Musiker die GEMA nicht ganz so negativ wie du.
Ja.
Das ist klar, aber hat auf jeden Fall Kritikpunkte. Und das mit den Weihnachtsmärkten, das
ist ja nur ein Beispiel. So, also ich meine,
das kann ja nicht sein, nur weil du eine 500 Quadratmeter große Toilette hast, dass du da einfach komplett Geld verlierst als Marktveranstalter sozusagen, ne? Die Kommunen. Und das ist ja in dem Fall nicht so, dass das nur Private sind, ne? Die das dann blechen müssen, das jetzt 1:1 auf die Händler umzulegen.
Das wird doch auch 1:1 auf die Gäste auf Veranstaltung umgelegt. Also ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf, wenn du 10-15% von dem, was du an Umsatz generierst, an die GEMA wieder abführen musst, erhebst du natürlich deinen Preis um die entsprechende Prozentzahl, damit du dieses Geld nicht verlierst. Völlig logisch. So, also am Ende.
Natürlich, klar.
Am Ende trägt es immer die Einzelperson. So,
und oder eben nicht, ne, was sich dann in Umsatzeinbußen deutlich macht, ne, weil so ein Weihnachtsmarkt hat ja keinen Eintritt. Da lebt ja sozusagen von einer Laufkundschaft. Also, aber Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt, ach, das kann ich sowieso nicht so richtig leiden. Also ich habe neulich auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt habe ich für 100 Gramm Zimtmandeln 6 Euro bezahlt. Und da dachte ich mir, boah, das müssten sie eigentlich nebenan beim Juwelier Oeke verkaufen und nicht hier beim am Stand. Aber wenn die Kids gebrannte Zimtmandeln wollen, was soll ich machen? Ne? Sonst gibt's einen Tritt vorm Schienbein beim Papa. Auf jeden Fall. Aber klar, irgendwie muss es umgelegt werden. Ich hatte einen leicht surrealen Moment. Ich war letztes Wochenende, glaube ich, mit meinen Jungs im schönen Naturkundemuseum in Erfurt. Kann ich jedem nur empfehlen. Und da bin ich über den komplett aufgebauten Weihnachtsmarkt gelaufen, der aber noch nicht in Betrieb war. Das war komplett menschenleer. Sonntag, morgen kurz vor um 10 irgendwie. Und das war eigenartig. Also das hat sich wie so eine, hätte man einen Tatort filmen können oder so, oder wie so eine Westernstadt durch diese Bretterbuden, irgendwie hat sich das so angefühlt, war krass, nur aus dem Dom oben jaulte irgendwas Liturgisches, war ein bisschen surreal.
Grundsätzlich sei mal gesagt, der Erfurter Weihnachtsmarkt, vor allem jetzt am Samstag war das halt schön, es hat halt geschneit und war auch ein bisschen verschneit, das ist schon echt wunderschön.
Also mit der Domberg-Kulisse und dieses mittelalterliche Häuserzeilen da drumherum ist schon krass. Ne? Also gehört in Deutschland definitiv zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte. Ja. Das kann man nicht anders sagen von der Kulisse her. Also da noch einen verschneiten Zustand, kann ich mir vorstellen, da wirkt selbst Erfurt wunderschön.
Naja, also Erfurt ist schon schön, ist jetzt ja nicht so.
Erfurt ist sehr schön, ja. Wirklich so. Ja.
Man muss es halt einfach echt so sagen, ja. Ja, aber es gibt jetzt wohl einen Zusammenschluss, zumindest der sächsischen Städte habe ich gelesen, was diese GEMA-Thematik angeht, aber das wird sich dieses Jahr alles nicht mehr lösen lassen, denke ich mal. Und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass ein Markt jetzt nicht 50.000 Euro GEMA-Gebühren zahlt, damit er irgendwie Atmosphäre dudelt, ja. Aber also das ist halt doch ein Zustand, das kannst du halt auch nicht machen und da muss jemand eingreifen. Weil das ja irgendwo auch so ein bisschen die Gemeinschaftskultur kaputt macht. Gerade wenn es um solche städtischen Sachen geht. Das geht nicht. Das geht nicht.
Also es ist juristisch total interessant, wie man da auch eingreifen kann, ne? Weil das ist ja wirklich so ein Selbstregularium irgendwie. Also müsste man sich mal damit.
Ja, wer definiert diese Rates, ne? Wer definiert die? Die steigen ja auch jedes Jahr um mehrere Prozent.
Ja, ich glaube, du kommst um die Gebühren auch noch nicht mal drum rum, wenn du jetzt GEMA-freie Musik spielen würdest, ne?
Ja, selbst wenn ein einziger Künstler auf der Veranstaltung nicht GEMA-frei ist, zahlst du komplett. Das ist völlig insane. Das ist komplett insane. Kannst du mir doch nicht erzählen. Das macht doch keinen Sinn. Mike, ich sag's dir, und das meine ich wirklich ernst, ich würde lieber eine Mafia-Familie bezahlen, dass die sich um irgendwas kümmert, als die GEMA. Das halte ich für seriöser.
Okay. Das war ein Statement. Kann ich nicht mitreden, ich bin kein Veranstalter. Aber ähnliche Sätze habe ich schon von vielen Veranstaltern gehört, ja.
Tief verwurzelt und lang gewachsen, dieses Gefühl.
Ja, nun ist die GEMA halt eine Mafia-Familie, die für mich arbeitet, ne? Also wie gesagt, da bin ich nicht neutral, deshalb halte ich mich da mal zurück mit. Also das wäre jetzt nicht seriös, da eine Meinung abzugeben, obwohl ich von der GEMA profitiere. Also, das muss ich ganz transparent so sagen.
Ja, so ist das mit dem Kapitalismus, so ist das.
Ja.
Weil im Endeffekt, naja, egal. Ich will mich jetzt nicht weiter in Rage reden.
In Rage reden? Hast du noch mehr Musikthemen?
Noch mehr? Es waren doch jetzt schon, also eins habe ich noch. Eins habe ich tatsächlich noch. Ich bin mir etwas unsicher, wie ich das jetzt ansprechen soll, Mike.
Oh.
Ja, nee, also es gab einen Shitstorm. Und Ziel des Shitstorms war das Full Force Festival.
Ah, ja, da habe ich kurz an dich gedacht, weil es ja um eine deiner Lieblingsbands ging.
So, das, genau, und das ist der Punkt.
Also, was heißt Lieblingsbands? Eine wichtige Band für dich, sage ich mal.
Also Spotify Wrapped hat mir bestätigt, dass das die von mir am zweitmeisten gehörte Band 2023.
Ernsthaft?
Ja, Mann, ja, es ist, aber das kommt, also.
Alter, du bist echt weit Trash.
Ja, nein, Moment. Dazu muss man sagen, Spotify Wrapped hat mir die folgenden Top, warte, ich kann dir das, habe ich das gespeichert? Weiß ich jetzt nicht. Also, Top am meisten gehörtes Musikgenre Klassik, zweites Synthwave, drittes irgendwie Metalcore und dann das vierte war klassische Performance. Also ich höre nicht mehr viele Bands.
Was ist klassische Performance?
Keine Ahnung. Vielleicht ist das moderne.
Das klingt eher so aus Sport.
Moderne klassische Musik. Falls das hier jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen weiß, kann er uns das ja gerne mal schreiben in den Kommentaren. Also ich höre wenig noch so klassische Künstler, während ich arbeite. So, das ist halt immer so die Aussage davon, wenn ich viel Klassik höre und viel Synthwave höre, das ist meine Arbeitsmusik.
Ja.
Sprich, wenig Freizeit noch übrig. Und 500 Death Punch ist halt so eine, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten, aber ich muss noch arbeiten Musik.
Okay.
Weil es ist halt, das ist so eine Musik, klar, also das ist halt schon Redneck-Musik, aber es ist halt irgendwie so ein, es gibt halt...
Also Power. Leute, die keinen Bock haben zu arbeiten, aber arbeiten müssen, da ist das Publikum von Five Finger Death Punch schon ganz gut umrissen damit. Ich fand, da hat sich auch ein bisschen was verselbstständigt da in dieser Diskussion.
Ja,
ne?
Ja. Also, es gab da, also ich habe das selber kritisiert, 2000, wann war das, 2020 oder 2021, als ich dieses Video mit diesem dieses Anti-Masken-Video gemacht haben. Zu Living the Dream irgendwie, ne? Da hat so ganz prominent so die Masken weggeworfen gehabt, so in diesem Video. Und dann halt immer die Unterstützung für die US-Armee. Das ist natürlich auch deren Erfolgsgeheimnis. Deswegen sind die so groß geworden, wie sie sind. So ein Trumpismus, der da immer so ein bisschen durchscheint. Also das ist, die sind safe keine politisch korrekte Band. Ja, klare Sache. Wobei man sagen muss, in den Texten steckt das halt nicht drin.
Also ein Lehrstuhl für Politikwissenschaften an der Uni Bremen oder so wird jetzt für den keiner mehr übernehmen. Ne? Ich denke, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Das wird nicht passieren. Aber ja, ich fand auch, da hat sich so ein bisschen was verselbstständigt. Also ich finde die Band auch total unappetitlich, aber einfach nur, weil sie blöd sind. Also rein musikalisch finde ich das top. Die haben ultra fette Produktion. Der Sänger ist ein richtig guter Sänger, ne? Um Gottes Willen. Also da kann man handwerklich überhaupt nichts sagen gegen diese Band, ne? Und das ist auch was, wo man immer hinschielt. Auch wenn man selber in einer Band spielt, ne? Weil die einfach top notch, ne? Also wirklich auf einem ganz hohen Level operieren, was das Handwerkliche betrifft. Aber so diese Typen selber in Interviews oder irgendwie, da kommt mir echt die Galle hoch. Ne, aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt auf den Gedanken kommen würde, weil die auf dem Full Force spielen, beteilige ich mich jetzt mal an einem Shitstorm dabei.
Naja, also
ich habe gedacht, okay, was wollen die jetzt auf dem Full Force? Ist das so das Publikum, um Gottes Willen? Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Ich glaube, da ist im Full Force ein bisschen Unrecht getan, wenn man da Sachen diskutiert anhand von einer Band, die das eigentlich so gar nicht hergibt, die Diskussion.
Ja, ne? Also ich fand zwei Takes fand ich besonders schlimm dahingehend. Zum einen, dass man dem Full Force dadurch Rechtsoffenheit unterstellt hat.
Also das genau das meine ich. Also so. Das sehe ich beim Full Force wirklich auch überhaupt nicht.
Ne? Ja, also das geht gar nicht. Also ich kenne die ja jetzt nur auch, du kennst sie. Ich finde, das sind ziemlich stabile Typen alles. Und und das andere ist halt so dieses, ja, das ist jetzt kein Safe Space mehr, weil man muss ja jetzt den Fans von Five Finger Death Punch da begegnen. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin auch seit, weiß ich nicht, wie lange gibt's die? Ich bin seit 15 Jahren Five Finger Death Punch Fan. So. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so ein übergriffiger Straftäter bin, dass ich da so in dieser Verallgemeinerung gerne aufgenommen werden möchte. Und die Leute, die ich kenne, die Five Finger Death Punch Fans sind, klar, wie gesagt, ist eine Redneck-Band, spricht natürlich auch Leute an, die vielleicht ein bisschen stumpfer sind. Aber das ist vor allen Dingen eine Mainstream-Band. So, das ist eine dieser EMP-Bands einfach gewesen. So neben Powerwolf, Sabaton, Five Finger Death Punch war es halt eine so dieser Bands, die ganz, ganz Mainstream war. So, und fand ich halt irgendwie krass, dass.
Gut, du weißt jetzt aber nicht, was da passiert, wenn dann jetzt die 10.000 GIs aus der US Air Base Hohenmölsen da hinkommen, ne? Nee, natürlich nicht. Es gibt ja gerade.
Eine US-Airbase.
Nein, natürlich nicht. Das war jetzt
ja,
der Witz.
Also ich hätte jetzt gesagt, hä? Also
das war doch jetzt der Witz.
Nee, und du hast ja auch recht, weil es ist ja im Endeffekt jetzt kein. Also natürlich hast du die Überschneidung, weil anderer Headliner ist halt Architects, auch eine absolute EMP-Band damals gewesen, so die da halt auch in ihrem Mainstream auch sehr viel rumgereicht worden ist.
Ja gut, aber ist schon was, also Architect,
ja,
Full Force, klar.
Ja, das passt, ne?
Da Full Force sieht man ja keine Augenbraue hoch.
Aber das Full Force, ne? Muss halt auch gucken, wohin mit sich, so als Veranstaltung, jetzt wo diese Hype-Jahre vorbei sind vom Metalcore. So, das
verstehe schon, ja.
Also ich verstehe das komplett und ich finde auch das Line-Up, und ich hatte deswegen drunter kommentiert, ja, mächtiges Line-Up, weil ich weiß, was dieses Line-Up kosten muss, Und ich finde das auch in seiner Tiefe und Diversität finde ich das ziemlich gut tatsächlich. So, aber es wurde nur auf Five Finger Death Punch geguckt und das war schon wieder zum Kotzen. Also,
wer ist der dritte Headliner eigentlich?
Das war auch wieder erstaunlich, Dropkick Murphys.
Ach ja, stimmt.
Das, also das, also ich finde eigentlich das diskutabler als Five Finger Death Punch, weil das für mich gar nicht reinpasst, aber.
Ja, aber ist natürlich, wie soll ich sagen, von der Fan-Diversität, glaube ich, hat das schon Potenzial, Headliner-mäßig ein breites Publikum zu ziehen, ne, weil Architects jemand komplett anderen zieht als Dropkick Murphys und Dropkick Murphys. Five Finger Death Punch ist auch nochmal ein ganz schöner Unterschied.
Also ich muss einfach sagen, also mich spricht eigentlich alles an, was da spielt. Ich finde das Line-Up sehr, sehr gut. Aber vielleicht ist es halt wirklich das, dass man jetzt Angst hat, dass es ein breiteres Publikum ansprechen soll. So, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, aber meinst du, dass da jemand aus Angst vor einer Kopfsocke oder vor einem besoffenen Skinhead irgendwie da jetzt Rechtsoffenheit unterstellt oder sagt, was soll die Scheiße, es ist kein Safe Space mehr. Also
ja, das haben sie doch geschrieben, Mike. Ich zitiere doch nur.
Ja, aber nicht aus Angst davor, dass man das Festival jetzt mit anderen Leuten teilen muss. Das meine ich.
Aber das stand doch, soll ich dir den Kommentar Wort für Wort vorlesen? Das steht drin. Hilft dir
also du meinst da eher so eine Motivation, boah, ey, jetzt ist das überhaupt nicht mehr unser Metalcore-Festival hier irgendwie.
Naja, genau, also der Safe Space bedeutet doch, dass man mit Gleichgesinnten zusammen in einer...
Ich habe jetzt Safe Space eher so in der Richtung aufgefasst, wie da jetzt fassen mich da irgendwie Leute am Arsch oder ich werde im Zelt sexuell belästigt oder irgendwie so. So habe ich jetzt Safe Space aufgefasst.
Ich lese
oder
dir
ich krieg
jetzt
ein paar auf die Fresse, weil ich bunte Haare habe.
Ich lese dir das jetzt einfach kurz mal vor. So.
Ja.
Als queere Person habe ich das Full Force bisher als stetig achtsameres Festival für Awareness und Menschenrechte wahrgenommen. Flinter und Unisex-Toiletten, ein Awareness-Team, das tolle Arbeit leistet, ein immer weiter steigender Anteil an weiblich gelesenen Artists auf den Bühnen, eine offene antirassistische Ausrichtung. Dass jetzt eine Band, die offen gegen genau diese Werte kämpft, wo ich keine Ahnung habe, wo das denn der Fall sein soll, als Headliner gebucht wird, verletzt mich nicht nur ideell, sondern auch persönlich. Der schönste Sommerurlaub des Jahres wurde jetzt wieder mit Angst gedrängt. Angst, den Fans dieser Band zu begegnen, welche offen meine Existenz und die meiner FreundInnen als minderwertig ansehen, welche Hass propagieren. Mein Ticket war wie jedes Jahr schon längst gekauft, jetzt überlege ich aber, wie viele meiner FreundInnen nicht zu erscheinen. Zum eigenen Schutz. Ein weiterer Safer Space stirbt.
Also wenn das jemand als Safe Space wahrgenommen hat und hat jetzt Angst darum, dann kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwie Angst hat. Also ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, ich halte das auch für unbegründet, die Angst. Aber wenn da subjektiv jemand so einen Eindruck hat, dann müssen wir das ja erstmal ernst nehmen.
Na, also mein Eindruck ist, dass ich jetzt subjektiv als Transfeind bezeichnet worden bin. Also Entschuldigung, aber diese Einstellung ist genauso radikal wie jemand, der...
Das Paradoxon, dass da jemand dadurch, dass ein Festival vom Publikum her diverser wird, ein Safe Space gefährdet sieht, ist klar. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt als Zecke auf ein Rechtsrockkonzert in Hildburghausen gehe, sehen die ihren Safe Space vielleicht auch gefährdet. Ja, jetzt völlig bescheuertes Beispiel, aber ne, nur so als Anwalt des Teufels mal gesprochen. Klar, aber trotzdem, ich würde solche Bedenken trotzdem ernst nehmen. Das ist ja klar, aber da jemanden zu unterstellen, dass er nur weil er Five Finger Death Punch ist, dass er da einen Space zu einem nicht mehr Safe Space macht, ist natürlich eine steile These.
Naja, auch zu unterstellen, also das halte ich auch dass gefährlich. Die Fans dieser Band die Existenz von Transpersonen negieren und sie hassen und wie auch immer, was jetzt die Person da ist und sich definiert, das ablehnen. Also ich finde das super erstaunlich,
ich habe so verstanden, dass die Angst davor geäußert wird und nicht als Behauptung, dass es so ist.
Hä, na klar steht das da drin, oder? Dass es so ist. Da steht drin, ich zitiere nochmal, dass jetzt eine Band, die offen gegen genau diese Werte kämpft, als Headliner gebucht wird, verletzt mich nicht nur ideell, sondern auch persönlich. Angst, den Fans dieser Band zu begegnen, welche offen meine Existenz und die meiner FreundInnen als minderwertig ansehen, welche Hass propagieren.
Nö, ja, hast recht, vom Wortlaut her ist das dann schon sehr überspitzt formuliert. Ja, stimmt. Ich hab das da wahrscheinlich dann ein bisschen. Ich interpretiere es halt nicht so. Ne?
Da bist du ja auch nicht Fan.
Nee, ich bin auch nicht Fan. Nee,
also ich fühle mich halt direkt angesprochen davon so, ne?
Klar, das kann man so lesen. Ich interpretiere das nicht so. Es ist, wir bewegen uns ja auch im Internet, ne? Und jemanden, der gerade irgendwie angepisst ist, da schreibt das halt
klar,
so.
Das ist überhaupt gar nicht relevant.
Ich will jetzt niemanden verteidigen, den ich nicht kenne. Vielleicht war das auch ein russischer Chatbot, der das geschrieben hat. Ich habe keine Ahnung.
Das ist überhaupt nicht relevant, gemessen an der Menge an Leuten, die es betrifft. Die haben dann versucht, eine Petition zu starten, die dann aber doch, also ich meine generell Petition starten ist schon...
Ja, wahrscheinlich auch noch auf irgendeiner Datenkraken-Petitionsplattform. Na,
change.org, wo sonst?
Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Also das hätten sie beim sachsen-anhaltinischen, sächsischen oder thüringischen Landtag machen können, eine Petition starten. Es ist schwierig, so funktioniert das Internet eben, ne? Also da diskutieren sich vielleicht 1000 Leute irgendwie die Köpfe heiß und 10.000 Leuten ist es eigentlich scheißegal, ne? Und das Festival wird dazu gezwungen durch diesen Anschein des Shitstorms im Internet, ne? Weil ein Shitstorm ist ja immer nur, weil er zu 100% aus Scheiße besteht, ne? Während die 1000 Leute, die einen Shitstorm ausmachen können auf einem bestimmten Profil, eingebettet in 10.000 Leute, die komplett anderer Meinung sind, wäre das ja kein Shitstorm mehr, ne? Das ist wie in einer Kläranlage. Die Konzentration der Scheiße macht die Klärstufe aus. Aber was will man als Festival da irgendwie machen, bevor sich noch andere Sachen verselbstständigen, ne? Dann sieht man sich halt zu einem Statement genötigt. Und das ist dann natürlich wieder ein Erfolg für die Leute, die da auf irgendwelche Knöpfe gedrückt haben und ihre Selbstwirksamkeit damit wieder gefüttert haben, ne? Oder den Eindruck davon.
Ja, ich finde einfach nur langfristig machen die sich alle ihre eigenen Ziele kaputt damit. Auf diese Art und Weise. Naja. So, Mike. Ich habe da was vorbereitet.
Ah, du, ich habe schon Angst gehabt. Ich war heute dran mit dem Kundenservice. Nee, du, ne? Das lag jetzt so, als ob ich irgendwas präsentieren soll.
Nee, alles gut. Alles gut. Heute bin ich dran. Ja.
Heute bist du dran. Heute, ich bin sehr gespannt.
Heute bin ich dran. Und heute wird es wieder ein Kundinnenservice.
Okay.
Und zwar gehen wir heute ganz weit in der Zeit zurück. Ganz weit.
Lucy.
So weit nicht. Wir kommen wieder ein Stück zurück. Nee, der Name
hätte mich auch interessiert, was du über die Lebensdaten so rausgefunden hast.
Nee, aber tatsächlich muss man sagen, der Name ist nicht ganz so einfach wie Lucy.
Okay.
Hast du schon mal von Ethel Flatt gehört?
Was für ein Ding?
Ethel Flatt.
Nee. Flatt ist der Nachname.
Nee, das ist ein Wort. Das ist der Name, ein Vorname.
Ethel Flatt.
Ethel Flatt. Also dazu muss.
Das klingt wie aus einem Loriot-Sketch.
Dazu muss man sagen, zu der damaligen Zeit, wir befinden uns auf den britischen Inseln, zu der damaligen Zeit war die Vorsilbe oder das Kompartiment dieses Namens Ethel sehr, sehr beliebt. Also Ethel Stan, Ethel Wolf, Ethel Bert, Ethel, ne? Die ganzen Könige und Fürsten der damaligen Zeit, die hießen sehr oft was mit Ethel. Und das liegt einfach daran, das ist wie im Mittelhochdeutschen das Adal. Edel.
Ah, okay.
Edel. Mhm. Also es heißt einfach nur irgendwas mit Edel. So.
Und also wie Adalbert, Adalmut und so weiter bei uns. Ah, okay.
Genau. Deswegen relativ verbreitet, weil man will seinem Kind ja einen Namen mit einer guten Bedeutung geben. So, deswegen Ethel Flatt. Wir bewegen uns jetzt auch in das Königreich Mercia und zwar ins 10. Jahrhundert, also ganz weit zurück. Und ich habe sie ausgewählt, weil sie selbst eine sehr, sehr beeindruckende Figur ist. Nicht nur als politische und diplomatische Figur, sondern auch als angeblich Kriegerin zu der damaligen Zeit, die man in einem Atemzug mit Boudica nennen kann, der Schrecken der Römer. Wäre ja vielleicht auch mal eine spannende Folge. Oder Jeanne d'Arc, ja, die Jungfrau von Orléans. Und ihr ist auch was sehr, sehr Einzigartiges gelungen. Das kann ich vielleicht schon mal vorgreifen. Oder nein, das greife ich nicht vor. Das greife ich nicht vor, da kommen wir hin.
Ja, ich bin gespannt.
Also sie lebte im Übergang vom 9. zum 10. Jahrhundert. Sie starb dann 918 nach Christus und ihr Vater war Alfred der Große. Ja, ihre Mutter war Elswith. Man glaubt, dass sie das erste Kind der beiden waren und relativ kurz nach der Hochzeit der beiden, die um 886 gewesen sein sollen, geboren wurde. Also ganz klar ist es nicht, 870 könnte ihr Geburtsdatum gewesen sein. Das ist nun, ist ja nun wirklich sehr weit in der Vergangenheit. Da ist alles nicht mehr ganz so konkret einordnenbar. Und um diese Zeit befanden sich die angelsächsischen Kleinkönigreiche, die es ja damals gab, in einer sehr tumultigen Zeit, sage ich mal. Ja, denn wer hat es nicht alles besungen? Amon und Marv beispielsweise. Damals gab es die große Wikinger-Streitmacht, ne? The Great Heathen Army. Gibt es da nicht sogar einen direkten Song von denen zu dem Thema? Ja, spannend. Jedenfalls, die
sogar ein Album, ich weiß
oder das, das Album hieß, glaube ich, sogar so, ne? Und die haben die Angelsachsen angegriffen. Also es gab die Angeln und die Sachsen, ne? Muss man auch sagen. Es waren nicht, es waren zwei verschiedene Stämme.
Da gibt es übrigens einen Händler für, wenn man Leipzig reinfährt, für Angelzubehör, ne? Angelsachsen. Der Angelsachse.de. Ja, ja. Finde ich immer geil. Ist egal, sorry.
Aber es war anders, als es in der Vorzeit war, dass es nicht nur einzelne Raids, also einzelne Raubzüge waren, sondern es gab jetzt direkte Eroberungsaktionen. Und die waren in Teilen tatsächlich erfolgreich, so dass sich die Normannen oder die Nordmänner, das ist falsch, weil Normannen sind ja dann, es ist ja dann wieder ein anderer Stamm, also die Nordmänner dann tatsächlich Teile aller angelsächsischen Königreiche so einkassieren konnten. Mit Ausnahme Wessex, also Westsachsens sozusagen. Northumberland und East Anglia fielen denen komplett zum Opfer, aber Wessex, ja, die hielten aus und Teile von Mercia konnten sich auch widersetzen.
Das stimmt, weil bis dahin sind die ja immer mal, nur mal so ein Kloster überfallen und wieder weg, ne? Und genau. Sind sich so Einfälle immer.
Genau, richtig. Richtig. Mhm. Diese Kleinkönigreiche, die da erobert worden sind, die wurden dann in den sogenannten Danelag zusammengefasst. Und das war dann sozusagen der Gegenspieler zu Wessex und Mercia, die dann sich gegenüberstanden. Und das war auch eigentlich permanent von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt und prägte im Endeffekt auch das Leben von Æthelflæd. Und die Æthelflæd, die heiratete dann um 886 herum den sehr viel älteren König von Mercia, Æthelred. Ich sag ja, also der Name ist durchaus geläufig. Also müsst ihr euch das alle so vorstellen, das ist relativ zentral in England gelegen, so das Gebiet von Mercia. Mhm. Das war vermutlich nur eine politische Heirat und schon während ihr Königsgatte noch lebte, war es wohl so, dass sie Einfluss hatte auf die Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Also sie war von Anfang an jetzt nicht nur eine Gattin, die zur Präsentation da ruhig gehalten wurde, sondern sie hatte scheinbar auch Einfluss auf das, was während seiner Lebenszeit passiert ist und besonders nach 911 wurde das sehr, sehr deutlich, weil sie dann tatsächlich die alleinige Herrschaft über Mercia übernahm. Und das war ihr möglich, weil den Frauen in Mercia, anders als im benachbarten Wessex, eben grundsätzlich nicht diese unterwürfige Haltung zugerechnet wurde. Ne? Also sie hatten grundsätzlich eine deutlich selbstbewusstere Stellung in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite wurde sie auch unterstützt von den Eldermen, die dann später Earls genannt wurden. Ja, also die haben sich quasi, ich weiß jetzt nicht, wie das aufgeteilt war, ob das vermutlich wie in so einem Rat, die haben sich dann für sie ausgesprochen und quasi für sie votiert. Vermutlich eben, weil sie eben auch aus einem mercianischen Herrschergeschlecht abstammt und deswegen eben auch dynastisch das alles vertretbar war. Ne? Genau. Und wie gesagt, Frauen in Mercia keine so unterwürfige Rolle hatten wie sonst wo. Wen das jetzt interessiert, sie hatte jetzt zwar keinen richtigen Königstitel, also ich versuche das kurz auszusprechen, der Titel des Mannes war Mercna Lafford, was Herr der Mercia heißt, und basierend darauf hat man sie dann Mürsner Ledige genannt. Also Lady of the Mercians oder Herrin der Mercier. Also wodurch sie natürlich trotzdem eine souveräne Herrscherin war, aber es gab halt irgendwie nicht diesen offiziellen Titel, so diesen Königin-Titel. Ja, also um nochmal auf diese Zeit der Heirat einzugehen, also dieser Zeit, wo sie mit ihrem Mann da zurechtkommen wollte oder musste, die haben natürlich auch ein Kind zusammen gehabt, allerdings nur eins, und es war eine Tochter und die hieß Ethel Wynne. Und wie ich meinte, bereits während seiner Lebzeit noch unterzeichnete auch sie in seinem Namen Dokumente, hat den Hof organisiert, hat auch Recht gesprochen in einzelnen Provinzen von Mercia anstelle ihres Gatten. Also das hatte sie sozusagen auch eigene Verfügungsgewalt. Ihr Mann war halt einfach auch krank. Das kam halt auch noch hinzu. Also er war ja deutlich älter als sie und dementsprechend war vermutlich relativ schnell klar, die Regierungsgeschäfte würden ohne ihre Hilfe gar nicht funktionieren. Und sie war in der Lage, eben diese auch für ihn zu übernehmen und ihm dann zu unterstützen und schloss dann auch selbst diplomatische Bündnisse und hat sich Vasallen auch auf ihre Seite gezogen, also hatte auch Unterstützung eben, wie gesagt, von den Earls und von den entsprechenden Liegenschaften, hat auch dafür gesorgt, dass mörsische, wie auch immer, Städte renoviert und wieder aufgebaut wurden, die von Wikinger-Raids zerstört worden sind. Ich glaube, sie hat auch Chester hat sie auch zur Festung ausbauen lassen, beispielsweise. Mhm. Also Chester war ja auch eine der großen römischen Siedlungen damals gewesen. Und nach dem Weggang der Römer verfallen oder zumindest relativ stark verlassen gewesen. Und das hat sie dann zu einer Festung auch aufgebaut. Und das führt dann schon so ein bisschen auch in die richtige, wichtige Richtung, dass es nämlich alles irgendwo um Politik und das Verdrängen der Wikinger geht. Ja, weil, wie gesagt, die waren ja eigentlich kurz davor, sich die ganzen britischen Inseln mehr oder weniger einzuverleiben.
Also damals, das waren ja auch noch richtige Wikinger, ne? Ich glaube, die waren aber gar nicht christianisiert der Zeit.
Ja, also schwierig, das jetzt Wikinger zu nennen, das ist natürlich historisch, ist das nicht korrekt. Also wir bleiben mal bei dem Wort Nordmänner.
Ja, das war ja wirklich zusammengewürfelte Armeen, ne?
Es kam dann dazu, dass aus dem Raum Dublin, was ja auch von den Nordmännern gegründet wurde, by the way. Dublin, der Name kommt irgendwie von, wie war das, Schwarzer Hafen oder so. Also das ist auch tatsächlich eine...
Wenn man Dublin sagt, das klingt irgendwie total nach Mecklenburg.
Ja, könnte, genau, ne? Richtig. Und die wurden da vertrieben. Da gab es da irgendwie eine kriegerische Auseinandersetzung. Die mussten fliehen und kamen dann auch in das Danelag. Und sie wusste... Problematisch, jetzt gibt es hier quasi einen Stamm oder eine Gruppe von Kriegern, die aus ihrem angestammten Ort vertrieben sind. Die werden sich sicherlich jetzt hier darum bemühen, uns irgendwie unsere eigenen Ländereien streitig zu machen. Hat dann bewusst, dass es darauf hinauslaufen könnte, schnell Schritte unternommen und gab ihnen Land. Mhm. Sie gab ihnen die Möglichkeit, sich anzusiedeln, gab ihnen von den eigenen Ländereien einfach was ab. So von wegen, hier, lasst euch nieder. Wir müssen keine kriegerischen Auseinandersetzungen miteinander haben. Und das ist ja an sich erstmal eine schöne, beruhigende, diplomatische Lösung. So, und da könnte man ja jetzt darauf hoffen, dass es eine Assimilierung gibt, vielleicht über Jahrzehnte, und man vielleicht sich miteinander irgendwie ja klar käme. Aber so sind ja Nordmänner nicht, ne? So, es hat sich leider als Trugschluss herausgestellt, dass man die irgendwie befrieden könnte. 907 kam es dann zum Angriff, zum Überfall, der dann glücklicherweise noch zurückgeschlagen werden konnte.
Ja, gibt's einen kleinen Finger, nehmen Sie die ganze Hand. Gell?
Und jetzt wurde halt klar, okay, wir haben versucht, das auf die diplomatische, auf eine smarte Art und Weise zu lösen. Jetzt müssen wir sie einfach vernichten. So, das war dann die Erkenntnis, es hilft alles nichts. Und da griff dann einfach ihre Bündnispolitik. Und sie sammelte dann sozusagen ein Heer zusammen, ein vereintes angelsächsisches Heer, also aus Angeln und Sachsen, von Truppen aus Wessex und aus Mercia, fiel dann in diesem Gebiet ein, in dem sich da diese Wikinger, diese Nordmänner angesiedelt hatten. Und da kam es zu einem fulminanten Sieg 910 bei der Schlacht bei Tettenhall. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil es da einen strategischen, es gab einen strategischen Zug, den sie angewandt hat, der dazu geführt hat, dass sie es tatsächlich geschafft hat, dieses Nordmännerheer zu zerschlagen. Und zwar ließ sie es dann zu, dass plündernde Scharen in Mercia eingefallen sind und unbehelligt da alles zusammen rauben konnten, was sie wollten. Und auf dem Rückzug haben sie diese Truppe dann überfallen und platt gemacht. Ja, also sie haben quasi darauf gewartet, dass sie abgekämpft sind, dass sie beladen sind schwer, haben es ihnen dann heimgezahlt sozusagen. Also das war ein absolutes Massaker. Die haben die komplett niedergemetzelt. Es sind 3 nordmännische Könige da auch abgeschlachtet worden in diesem, ich sag mal, entscheidenden Schlag gegen diese Gruppe. Und das ist auch etwas, das zu dieser Legende dieser Kriegerkönigin auch geführt hat, weil sie dann die 3 Schwerter dieser Könige trug. Sie trug dann einfach diese 3, also müsst ihr euch vorstellen, ne? Also diese Königsschwerter der 3 geschlagenen Herrscher einfach an ihrem Gürtel befestigt. Das ist schon.
Was fett.
Das ist schon echt fett, ja. Und wie gesagt, sie beanspruchte dann den Thron für sich selbst, hatte die Unterstützung aufgrund ihrer diplomatischen Erfolge natürlich auch. Das führte allerdings natürlich nicht dazu, dass der Rest ihres Lebens irgendwie friedlich ablief, ja. Nach wie vor war die ganze Region natürlich von kriegerischen Auseinandersetzungen gezeichnet. Sie setzte dann ihre Politik fort, die Orte zu befestigen und ließ dann sogenannte Burhs bauen. Also quasi so, das sind diese Befestigungssysteme für die Städte. Und es kam auch nach wie vor zu großen Angriffen. Also Bridgeford am Severn 912, Tamworth 913, Stafford 913, in Warwick 914. Wie gesagt, das sollte ihre ganze Karriere sozusagen andauern. Sie bewies aber auch abermals, die Tochter Alfreds des Großen zu sein, als sie die Nähe der Kirche suchte, um sich als würdige Machthaberin auch darzustellen, die sich eben auch den Heiden des Nordens widersetzt hat. Also das im Endeffekt auch in dieser frühen christlichen Tradition darzustellen und etablierte Gloucester als ernstzunehmende Stadt. Dazu muss man sagen, in Gloucester gab es einen Heiligen, den Heiligen Oswald. Und der wurde geraubt, so wie ich das verstanden habe. Und ihr gelang es, den zurückzuführen nach Gloucester und ihm eine neue Kirche zu errichten und den dort dann wieder zu betten. Dieser Erfolg wird auch den laut zeitgenössischen Quellen ihr persönlich zugeschrieben. Also das scheint sie selbst durchgeführt und umgesetzt zu haben, weil sie das auch vermutlich aus Gründen, sich mit der Kirche dann besonders gut zu stellen, auch persönlich zeremoniell zelebriert hat. Auch für die Moral, glaube ich, ne? Also von wegen, man hat jetzt die Heiden nicht nur geschlagen, ihre Könige massakriert, sondern man hat auch den Heiligen aus ihren Fängen zurückgeholt und ihn zurückgebracht. Die hatten den tatsächlich irgendwo anders hingebracht. Warum auch immer und was sie auch immer damit wollten, weiß ich jetzt nicht. Der lag dann in Bardney in Lincolnshire rum. Ja.
Vielleicht, keine Ahnung, wollten sie Lösegeld dafür haben oder den zu Reliquien zerschnippeln und verkaufen.
Vielleicht, naja, vielleicht war es auch einfach so ein Move, die Moral des Feindes zu brechen, ja, indem sie einfach so eine wichtige Reliquie da gestohlen haben. Dann gelang es dann 917 von den Dänen die Stadt Derby zurückzuerobern. Also das war eine der großen Städte des Danelax. So waren 5 große Städte, die da dazugehört haben. Also Derby, Lincoln, Nottingham, Stanford und Leicester. Auch Leicester konnte sie zurückerobern 918, worauf sie sich dann weiter nach York durchschlug. Aber das erlebte sie dann leider nicht mehr. Kurz bevor die Dänen in York sich ihr unterwerfen konnten, an einer Krankheit verstarb. Und dann eben in der St. Oswald's Priory in Gloucester zur Ruhe gebettet wurde.
Ah, okay, also da die Kirche, wo sie selber den Typen wieder zurückgelegt hat, da.
Ja, ja. Ich hab's gerade auch falsch ausgesprochen, ist natürlich Gloucester, ja. Also,
Gloucester. Ich glaube, die Engländer sagen auch Derby und nicht Derby.
Es ist alles ein bisschen schwierig.
Es ist völlig unmöglich, diese ganzen, genauso Salisbury oder solche Städte, was Salisbury geschrieben wird. Man kann es gar nicht richtig aussprechen. Also es ist
vergebene
Liebesmühe.
Also der Punkt ist, dass sie eben große, um es mal zusammenzufassen, große militärische Erfolge im Danelag zu verbuchen hatte, die auch wirklich tremendous
waren. Wirklich richtig, also dann so richtig, als der alte tot war, richtig Königin.
Ja.
So.
Naja, also Herrin. Krass. Herrin der Mercia. Okay. Ja, ja. Und
krass. Das ist ja schon bemerkenswert. Also jetzt nicht so als
generell muss man sagen, sie hat es geschafft, so ein Binnenkleinkönigreich, das von den einfallenden Nordmännern schon quasi auch Teilen ihres Reiches beraubt war, zu einer ernsthaften zentralen Macht im späteren England auszubauen, sich eben auch diplomatisch einfach sehr gut einzuhegen. Auch die Verbindung mit Wessex wurde da sehr gestärkt. Man kann sagen, dass England vermutlich nur wegen ihr überhaupt jemals existieren konnte, weil ohne ihre militärischen Erfolge und ohne ihre diplomatische Weitsicht auch, das vermutlich verloren gewesen wäre. Auch einige Städte Englands wären ohne sie heutzutage, glaube ich, nicht mehr belebt, weil sie eben gesehen hat, wir müssen die Städte befestigen, wir müssen die Städte aufwerten, wieder aufbauen, auch die römischen Siedlungen sozusagen wieder zu neuem Glanz verhelfen. Also das steckt sie auch dahinter bei einigen dieser Städte. Natürlich ist sie auch diesen Deal mit der Kirche eingegangen. Ne? Also die haben sich natürlich gegenseitig auch Legitimation damit verliehen. Auf der einen Seite eben, ja, wir kämpfen gegen die Heiden. Auf der anderen Seite, naja, hier offensichtlich ist ja die Kirche das maßgebliche Element in diesem Staat. Ne? Also man hat sich da so gegenseitig natürlich unterstützt. Natürlich ist sie ein krasses Vorbild. Also was jetzt nicht bedeuten soll, dass man rausgehen und irgendwelche Nordmänner abschlachten soll, aber diese männliche Pflicht des Krieges irgendwie selbst zu übernehmen, in äußerster Konsequenz sozusagen sogar, einfach beeindruckend, dass sie nicht nur diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Pflichten der Ehefrau nachgekommen ist und zumindest eine Nachkommen gezeugt hat, ihrem Ehemann bis zu seinem Tod auch eine Stütze war, eben auch in seinen politischen Geschäften, sondern dass sie es darüber hinaus geschafft hat, größer zu sein als die Männer in ihrem Umfeld. So, und sich da eben auch durchzusetzen und sich nicht einkriegen zu lassen.
Ja,
und,
also ich habe noch nie in meinem Leben von der gehört.
Und das, obwohl also sie, wie gesagt, eine der entscheidenden Figuren für ein geeintes England war. Aber das liegt natürlich, dazu muss man auch sagen, dass das natürlich auch ein Zeugnis der Geschichtsschreibung ist, die eben nicht nach weiblichen Personen gesucht hat, die politische, historische Bedeutung hatten, sondern eben nach männlichen Figuren. Und in angelsächsischen Chroniken taucht sie dann auch später nur noch selten auf, weil ihr Bruder Edward der Ältere dafür sorgen wollte, dass Wessex und Mercia durch Herrschaft in Personalunion, also unter ihm und seinen Nachfolgern, stärker zusammengebunden war und eben auch diese Spaltung, also diese souveräne Betrachtung der beiden Königreiche Wessex und Mercia unter den Tisch fallen sollte. Ja, also man sollte gar nicht weiter daran erinnert werden, dass sie ja unterschiedlich existiert haben und dass Mercia jetzt so eine besondere Figur hatte und Wessex jetzt vielleicht nicht, und sondern dass es alles irgendwie ein gemeinsames Volktum war. Und natürlich auch um seinen Anspruch jetzt nicht in Frage stellen zu lassen. Ne? Das kommt natürlich auch dazu. Also klar, passierte eben auch eine gewisse Anpassung der Geschichte im Nachhinein.
Wie es immer so ist.
Ja, und eben neben ihrem Vater wird sie halt immer als kleiner dargestellt. Ja, also Alfred der Große, der hat auch so diesen Namen Schrecken der Wikinger. Aber am Ende sind es ihre politischen und kriegerischen Erfolge, die dazu führen, dass die Expansion der Nordmänner auf den britischen Inseln ein Ende findet irgendwie.
Krass, vielen Dank für den Trip. Also von der Zeit weiß ich nicht. Also außer, dass da viele rumliefen, die hinten mit dem Namen Wolf hießen und dass da irgendwie so, weiß nicht, 7 oder 8 Königreiche gab oder so, weiß ich darüber gar nichts.
Na, jetzt weißt du, also, dass die nicht nur hinten Wolf hießen, sondern vorne auch Ethel.
Ethel, okay, da habe ich jetzt auch gelernt. Krass, vielen, vielen Dank für diesen Trip zurück in die Zeit. Also ich finde das in England immer... immer besonders spannend, ne? Auch dann noch Jahrhunderte später mit William the Conqueror und diese ganzen Geschichten, wenn du da unten im Battle und Hastings und was weiß ich unterwegs bist. Es ist halt dort eigentlich noch so irgendwie so zum Greifen nah, ne? Weil du da halt auch diese ganz alten Burgen noch hast und die Städte, die noch existieren und durch die ganzen Verwerfungen, die es hier in Deutschland auf dem Kontinent gab, sind ja bedeutendste Mittelalterstädte oder so, das sind ja heute Dörfer oder manche existieren gar nicht mehr oder irgendwie, ne? Und in England ist so diese, man hat das Gefühl, so diese Grundstrukturen sind nach tausenden von Jahren manchmal noch enthalten, ne? Also wichtige Städte sind immer noch wichtige Städte und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich dieser ganz alten Zeit, fühlt man sich in England sehr, sehr schnell, sehr nah, ne? Weil da auch... ganz viele Burgen gar nicht so touristisch irgendwie sind wie hier in Deutschland.
Ja. Ich finde, man weiß einfach sehr wenig irgendwie. Also ich weiß sehr wenig über die Geschichte Großbritannien, sage ich jetzt mal, also von den
absolut, Ländereien. Also ist auch bei mir ein total, total weißer Fleck. Also gerade die Zeit, ne? Wie gesagt, so 200-300 Jahre später oder so, da weiß man schon so ein bisschen mehr, aber dann so diese Zeit, keine Ahnung, ne? Also. Ist kein schöner Name, aber vielleicht ist ja jetzt jemand inspiriert worden, dass seine Tochter Ethel Flett.
Ethel Flett.
Demnächst.
Ja, es
vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Also ich fand die Geschichte auch sehr spannend, deswegen.
Coole Sache. Sollten wir noch was zu unserer Live-Veranstaltung? Das interessiert ja dann eigentlich nur 30 Leute, ne?
Na, nicht mal 25 sind es ja nur.
Ja, da werden ja noch ein paar mehr werden, aber Tickets gab es nur 25.
Ja, also Dankeschön, dass ihr die basically sofort gekauft habt.
Na gut.
Ja, also es ist ja bald soweit, meine Güte.
13.12. Werden wir sehen. Alles klar, mein Guter, ich bedanke mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß die letzten Schneereste. Es wird bald wegtauen, fürchte ich.
Oh nein, wirklich? Ich habe mich jetzt so auf weiße Weihnacht eingestellt. Mensch.
Mach's gut, mein Guter.
Bis dann, tschüssi.
Ciao. Obey the riff.